Omaha Steaks makes it easy to keep great food on hand, so dinner time is simple and convenient. And right now, you can get 12 free burgers and free shipping for life when you shop at omahasteaks.com/yourplan. At Omaha Steaks, you're in control. Order once or set up recurring shipments for more savings, more convenience, and inflation-proof pricing. Visit omahasteaks.com/yourplan to get started today and get 12 free burgers and free shipping for life. Minimum purchase may apply. See site for details.
Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute wieder mit dem Mann, der als Co-Gastgeber dieses Podcasts noch immer ungeschlagen ist. Und den Mann, der früher als Torwart unter anderem beim Post-SV zwischen den Pfosten stand. Warum erwähne ich das? Weil er als Keeper wahrscheinlich auch keine Probleme gehabt hätte, einen Strafstoß des VfB Oldenburg zu parieren. Henning, ich grüße dich.
Lars, grüß dich, schön dich zu sehen. Danke für diese Einladung, ein Traum.
Bevor wir nun richtig durchstarten, möchte ich noch den Werbepartner für diese Folge vorstellen. Denn wir haben einen Ausbildungstipp für euch. Starte deine Ausbildung als Fachlagerist bei der Ferol AG, einem modernen, zukunftssicheren Unternehmen aus Oldenburg. Hier lernst du alles über Logistik, von der Warenannahme bis zur Versandabwicklung, in einem hilfsbereiten Team und mit hervorragender Ausbildungsbetreuung. Lust auf eine spannende Karriere mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten? Dann bewirb dich jetzt bei der Ferol AG. Und damit zurück zum VfB.
Henning, wir müssen über das ganz große Elfmeter-Thema sprechen, aber das zögern wir noch ein paar Minuten heraus. Wir haben ein 2:2 beim FC St. Pauli 2 gesehen, damit das 10. ungeschlagene Spiel in Serie des VfB. Ein Last-Minute-Ausgleich von Julian Boccaccio und dennoch so ein ganz großes Elfmeter-Thema. Wie geht es dir erstmal ganz allgemein mit dem Ergebnis?
Nach dem Spiel, wie es gelaufen ist, geht es mir mit dem Ergebnis sehr gut. Also vorher hätten wir gesagt, in Hamburg bzw. in Norderstedt, da sollte man 3 Punkte holen im Abstiegskampf. Hinspiel haben wir 4-0 gewonnen, das war das erste Spiel von Dario damals. Da wollten wir natürlich gewinnen, das war auch das Ziel. Deswegen war die Mannschaft auch nicht nur euphorisch nach dem Spiel, man hätte schon gerne noch das 3-2 gemacht. Aber nach dem Verlauf des Spiels, nach der Leistung der Mannschaft, vor allem nach den letzten 10 Minuten, war das ein tolles Spiel und eine tolle Erfahrung, noch den Ausgleich zu machen. Bin sehr zufrieden, ganz happy.
Mir fällt auf, dass du hier so dir ein bisschen die Rosinen raussuchst hier. Letzte Woche musste ich hart arbeiten, um über ein 0-0 gegen den SV Todesfelde zu sprechen. Da haben wir heute wesentlich mehr zu besprechen. Ich würde sagen, wir fangen auch einfach mal klar mit dem Spielfilm an. Es war wirklich jede Menge los. Ich glaube, als Zuschauer hat man noch nicht so ganz den Sitzplatz eingenommen gehabt. Im Edmund-Plumberg-Stadion, wo ja etliche Regionalligaspiele in diesem Jahr stattfinden, da stand schon 1-0, und zwar für St. Pauli. Elfmeter nach 54 Sekunden.
Ja.
Tja, das ist die richtige Aussage, Henning. Ich glaube, eine Hereingabe, ein bisschen unübersichtlich und dann so eine ganz klassische Szene, dass der Stürmer mit seinem Fuß vor den Fuß von Adem Podrimay kommt und dann gibt's den Treffer. Ich glaube, den kann man geben, ne?
Ja, natürlich, das ist so. Und war natürlich gleich wieder eine böse Erinnerung an den ersten Spieltag in Norderstedt. Da war es kein Elfmeter, aber da lagen wir auch direkt nach Anpfiff 0-1 hinten. Ich denke immer an die Jungs und Mädels, die da hingefahren sind am Abend. Die weite Tour, kalt und dunkel und dann bist du euphorisch und freust dich und dann geht's so los und dann fühlst du dich erstmal schlecht.
Kommst gerade da vom Häuschen, hast dir noch ein Bierchen fürs Spiel geholt und hast deinen Platz noch nicht mal eingenommen und fliegst schon 1-0 hinten. Ist doch so. Auch Mist ist das, Norderstedt, ja, wo du das sagst. Gefährliches Pflaster scheinbar in den ersten Minuten für den VfB. Ja, ganz schlechter Auftakt. Julian Albrecht hat verwandelt, souverän. Torwart Steven Mensah verladen, wieder im Tor. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht genau, wie lange Johnny Peitzmeier krank gewesen ist unter der Woche. Aber schon auf jeden Fall interessant, weil 0-0 gegen Todesfelde und jetzt auch wieder eine sehr solide Leistung gezeigt. Vielleicht kriegen wir doch noch ein Torwartthema die nächsten Wochen.
Habe ich auch gedacht, vielleicht hat Dario das ein bisschen in die Karten gespielt, dass er wieder wechseln darf. Ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht. Johnny hat eine gute Saison gespielt bis dahin. Ich würde mir wünschen, dass wir eine klare Nummer 1 haben. Zumal, wenn dann die gesamte Stamm-Innenverteidigung auch noch krank ausfällt mit Deichmann und Schröder, dann auch noch den Stammtorwart rauszunehmen oder nicht wieder reinzubringen, das finde ich gewagt. Also diese drei hinten zu ersetzen, das ist nicht so einfach. Vielleicht nicht umsonst haben wir 2 Tore bekommen, was in den letzten Wochen ja nicht der Fall gewesen ist.
Stimmt. Ja, muss man jetzt dazu sagen, das war natürlich auch eine kurze Woche, nenne ich es jetzt mal, zwischen Todesfelde Samstagabend und St. Pauli Freitagabend. Und Samstagabend Todesfelde war Johnny ja noch komplett krank, war also gar nicht im Stadion, nicht im Kader. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie viel er verpasst hat. Das wird sicherlich mit Blick auf das nächste Heimspiel gegen HSV 2 dann wirklich interessant, wer da im Tor steht. Aber Steven Mensah, um den kurzen Bogen zu machen, wieder ein absolut solides Spiel gemacht. Wir sprechen nachher noch über die ein oder andere Szene, macht einen guten Eindruck. Ja, absoluter Fehlstart für den VfB, aber wie das so manchmal im Fußball ist, irgendwie hatte man, glaube ich, das Gefühl, das Gegentor hat dem VfB besser getan als St. Pauli die Führung danach.
In der Tat. Vor allem besser als am ersten Spiel der Rennordestadt. Da war das Spiel nämlich quasi gelaufen dadurch. Also das ist ja das, was wir schon angesprochen haben. Die Mannschaft ist gestärkt, die Mannschaft fällt nicht auseinander, sondern ganz im Gegenteil, sie bleibt bei ihrem Plan, sie macht weiter, als wäre das Tor gar nicht gefallen. Und den Torschützen zum 1:1 kennst du ja auch.
Henning. Also, du hast hier was losgetreten.
Ja.
Der Mann blüht auf unter deiner Leitung.
So. Herr Taritas, das müssen wir kurz dazu sagen.
Ja.
Ja, schon wieder getroffen.
Ja.
Mich wundert das nicht.
Dich wundert das nicht. Ja, du hast tatsächlich vor dem ersten Restrundenspiel schon gesagt, dass du großer Fan bist und einiges erwartest. Ja, wir müssen kurz über die Entstehung sprechen. Da eine sehr gute Aktion von Nico Kniestock, der als letzter Mann in dem Fall ich nenne es jetzt mal aufdreht, einen Gegenspieler, der ihn anlaufen will, so ein bisschen aussteigen lässt. Das war ein bisschen halbherzig, das Anlaufen. Aber dann einen sehr guten Ball mit rechts, man dachte mit rechts, weil Nico ist ja Linksfuß, langen Ball auf Drilon Demay spielt, der ist auf der linken Seite relativ frei, geht zur Grundlinie, legt ihn sich ein bisschen weit vor, aber kommt dann noch dazu, den Ball in den Rücken zu spielen und da ist dann eben Taritas und macht das 1-1 und wird so torgefährlich, wie es in den letzten Wochen schon war und wie man sich es beim VfB nur wünschen kann. Ne?
So ist es. Und genau wie du sagst, die Entstehung, da machen drei Leute ganz viel richtig beim VfB Oldenburg, dass der Ball dann auch in den Rücken kommt, dass Taritas da ist. Das wäre in der Hinrunde anders gewesen.
Taritas wirklich lange Zeit ohne eigenes Tor. Vorlagen war er immer mal beteiligt. Alleine schon, dass er auch ja die Standards schießt. Oh, da, wo ich das gerade selber ausspreche, wo er die Standards schießt, da kommt er später nochmal etwas ausführlicher in unsere Diskussion vor. Ja, man muss sagen, der VfB war danach wirklich die bessere Mannschaft. Also da muss man ganz klar sagen, in der ersten Halbzeit eine gute Vorstellung, hat Ideen und Lösungen gehabt, ist zu der einen oder anderen Halbchance, nicht Riesenchance gekommen, immer mal wieder gefährlich gewesen und kriegt dann einen Elfmeter. 31 Minuten, ich sehe ein breites Lächeln von Henning.
Ja, als VfB freut man sich ja, wenn wir einen Elfmeter bekommen.
Tut man das noch?
Ja, man ist zumindest gespannt, was jetzt passiert. Und wer sich als nächstes versucht an dem Elfmeter, das ist ja auch immer aufregend.
Wir lachen, Henning. Es ist tatsächlich wahrscheinlich in der Mannschaft inzwischen ein ernstes Thema. Kommen wir kurz zu den Fakten. Also Angriff über links, Orelo Bongo schlägt einen schönen Haken, wofür er bekannt ist, wird dabei dann gefoult, klarer Elfmeter, schnappt sich dann selbst den Ball, auch darüber wird gleich noch zu reden sein, und schießt ihn, ja, naja, sagen wir es freundlich, er wollte ihn mit rechts in die rechte Ecke schieben.
Das Wort, was du suchst, ist halbherzig, glaube ich.
Ein wenig lasch.
Aha.
Ich würde auch fast sagen, ich meine es nicht böse, aber ich würde sagen, wenn ich mir den Anlauf nochmal angucke, ne, wo soll er ihn sonst hinschießen, hat sich wahrscheinlich der Torwart gedacht.
Ja, nochmal auf deine Anmoderation zurückzukommen. Ich habe ja auch 18 Jahre zwischen den Pfosten gestanden. Elfmeter sind mal schwerer und mal leichter zu halten. Das war sicherlich ein leichterer.
Jetzt müssen wir über die Elfmeterstatistik des VfB sprechen, Henning. Und da ist unser Schmunzeln und die Anmoderation, da liegt der Ursprung darin. Wir haben mal geguckt. Der Ursprung allen Übels war letzte Saison das Pokalspiel bei Blau-Weiß-Lohne. Und da haben wir eine Statistik gesehen, Henning, 9 von 10.
Es geht in die Richtung, ja, wir müssen es nochmal aussprechen, glaube ich.
Ja.
In Lohne, letzte Saison, Pokalspiel, 4 von 4 Elfmetern im Elfmeterschießen verschossen.
Korrekt.
Ich war damals nicht in Lohne, ich habe mich per Ticker informieren lassen.
Und ich war in Lohne.
Siehst du? Und ich habe immer nur die Nachricht bekommen, VfB, Elfmeter, Möschel, Schröder, Krasniki, Ziereis. Und dann kam immer verschossen, verschossen, verschossen. Und ich dachte, die Jungs, die mir das geschickt haben, wollten mich veralbern. Aber es stimmte tatsächlich, ja.
Dem Elfmeterschießen war noch besonders, dass Lohne selbst die ersten beiden auch noch verschossen hat. Und man dachte immer, ja, jetzt kann der VfB mal einen vorlegen.
Aber ein spannendes Ergebnis, ein Elfmeterschießen mit 2:0 zu gewinnen, das kommt nicht alle Tage vor, ja.
Absolut. So, das waren die ersten 4. Dann gehen wir weiter. Ich glaube, das nächste war das Pokalspiel gegen Kickers Emden schon, ne?
Diese Saison in der Hinrunde, genau. Tolles Pokalspiel, toller Fight. VfB kämpft sich ins Elfmeterschießen.
0-2, 3-2 VfB, 3-3 nach 120 Minuten.
So. Die Stadion ist da, Gästekurve, Auswärtsfans, Flutlicht, ganz, ganz toller Abend. Dann geht's ins Elfmeterschießen und das ganze Stadion fiebert mit und dann passiert das, was du uns jetzt erzählst.
0-3 im Elfmeterschießen. Noch etwas mehr Leistung des gegnerischen Teams als damals von Lohne. Immerhin 3, wobei, ja, mehr brauchten sie ja nicht schießen. Ja, die Kollegen Ziereis und Schröder, da müsste jetzt durch, sind nochmal auffällig geworden. Und der dritte war Julian Boccaccio mit dem dritten Fehlschuss. Da haben wir schon 7 Elfmeter verschossen.
So.
Dann hat Drilon Demay für einen Glanzmoment diese Saison gesorgt und hat einen wichtigen Elfmeter beim Bremer SV zum 1-0 verwandelt. Spiel hat der VfB dann auch 2-1 gewonnen.
Genau, das muss man auch mal, wir lachen jetzt, ne? Das muss man auch mal ernsthaft sagen. Das Spiel beim Bremer SV war in der Situation ein brutal wichtiges Spiel. Also der Trainerwechsel war schon vollzogen. Trotzdem haben wir mit Ausnahme des ersten Spiels gegen St. Pauli alles verloren. Teilweise haushoch, kommen wir gleich auch nochmal drauf. Und dann musstest du endlich, du hattest gerade im letzten Spiel gegen Drochtersen, glaube ich, zu Hause wirklich zum ersten Mal eine wirklich ansprechende Leistung gezeigt, trotzdem verloren und dann zum Bremer SV. Wir waren ganz, ganz unten drin. Das war Minimum ein 6-Punkte-Spiel und dann zum Elfmeter anzutreten und den dann reinzumachen, da muss man auch sagen, Demay, also wir lachen jetzt ein bisschen, aber wenn man das macht, dann muss man auch sagen, Respekt, gut gemacht.
Ja, absolut. Und das war tatsächlich auch vom Schuss an sich her ein Elfmeter, wo ich glaube, jeder dann sagen kann, selbst wenn er ihn nicht getroffen hätte, dann ist es halt so. Das war mit Mut, mit Energie, mit Tempo relativ hoch in eine Ecke. Ein sehr guter Elfmeter. Ja, eine Woche später hat er den Eindruck etwas wieder in die andere Richtung gelenkt. Nachspielzeit, SSV Jeddelo, Heimspiel 0-1.
Ja, da drohte es schon wieder einzureißen, die gute Stimmung. Das finde ich auch ein ganz entscheidendes Spiel. Und guck mal, wir haben das Spiel gegen den Bremer SV gewonnen, auswärts am Panzenberg. Und da hat man zum ersten Mal die Hoffnung gehabt, okay, der Trainerwechsel hat gefruchtet, jetzt geht's nach vorne, wir können was. Dann spielst du zu Hause gegen Jeddelo 2, gehst, ich würde fast sagen, natürlich 0-1 in Rückstand, läufst dem das ganze Spiel hinterher und dann kriegst du kurz vor Abpfiff tatsächlich noch diesen Elfmeter, der dann in der Nachspielzeit geschossen wird und dann führt der Elfmeter ausgeführt, wie er eben ausgeführt wurde. Wir beide sind uns einig, es war ein Lupfer über die Latte.
Genau.
Was wirklich für Entsetzen gesorgt hat im weiten Oval, auch bei mir. Und dann denkst du, okay, jetzt haben sie es doch nicht geschafft. Es ist doch keine Kehrtwende gewesen. Ne? Und trotzdem beginnt danach die Serie von jetzt 10 Siegen, Spielen ohne Niederlage. Und man muss sich ja mal vorstellen, wenn Demay den reinmacht in der Nachspielzeit und es ist ein Elfmeter, die Möglichkeit, ihn reinzumachen, ist doch gegeben. Dann stünden wir jetzt heute bei 12 ungeschlagenen Spielen. Ne?
Tatsächlich.
Das ist der Wahnsinn.
Wo du sagst, wir sind uns einig, will ich kurz einhaken. Aus VfB-Kreisen hört man oder haben wir gehört, dass das kein Lupfer war, sondern eher so der Versuch, den Ball hoch unter die Latte zu schießen. Aber okay, ich glaube. Naja, da kann sich jeder sein eigenes Bild machen.
Unter die Latte zu streicheln vielleicht.
Zu streichen. Zinedine Zidane 2006.
Der Ball ist reingegangen von der Latte.
Korrekt.
Ja.
Aber den hat er gestreichelt.
So ist es. Vielleicht, also ich bin ein Fan von Demay und von jedem unserer Spieler, aber ja. Der Vergleich zu Zidane, dem kann er vielleicht nicht ganz standhalten.
Da kann ich dir wahrscheinlich nur recht geben. Ja, und dann eben jetzt Orel Lobongo. Das heißt, wir sind wirklich bei 9 von 10 verschossenen Pflichtspiel-Elfmetern in Folge. Das ist die eine Ebene. Und die zweite Ebene ist, dass wir da durchaus eine Debatte erlebt haben am Freitagabend. Ich muss das kurz erklären. Wie gesagt, Orel Lobongo wurde gefoult und hat sich, der Ball war dadurch natürlich in der Nähe, direkt den Ball geschnappt und ist zum Elfmeterpunkt gegangen. Das finde ich erstmal nicht verwerflich. Das ist ein Stürmer, möchte Tore schießen, hat gerade eine gute Aktion gehabt, indem er den Elfmeter herausgeholt hat.
Wenn er ihn reinmacht, reden wir jetzt nicht davon.
So, hat er aber nicht. Deswegen müssen wir darüber reden, dass auf dem Sportplatz in Norderstedt laut zu vernehmen war, dass der Trainer Dario Fossi einen anderen Schützen gefordert hat, bevor der Elfmeter ausgeführt worden ist.
Nämlich einen, der ziemlich gut in Form ist, habe ich gehört.
Genau. Die Worte Veki Veki haben mehrere Leute deutlich vernommen. Veki ist Vekoslav Taritas, ohnehin Standardschütze beim VfB, Eckenschütze, Freistoßschütze. Jemand, der also mit einer, ich nenne es jetzt mal guten Schusstechnik, grundsätzlich schon mal gesegnet ist und deswegen durchaus auch prädestiniert ist, mal einen Elfmeter zu schießen.
Der auch bis jetzt keinen der ganzen verschossenen Elfmeter
Damit qualifiziert er sich eigentlich schon,
naja.
Einfach mal anzutreten. Nein, wir müssen jetzt aufhören, darüber zu schmunzeln, Henning.
Ich finde es auch ehrlich gesagt überhaupt nicht lustig, aber es ist nun, wenn man sich die reine Zahlen und Statistik anguckt, ist es einfach wirklich zum Schmunzeln, ja.
Ja. Nein, aber das ist natürlich ein Thema, weil offensichtlich Aurel Lobongo sich da durchgesetzt hat, gesagt hat, ich möchte den Elfmeter schießen, das ist schiefgegangen und die Folge dessen war, dass er 13 Minuten später das Spiel nur noch von der Bank betrachtet hat. Trainer Dario hat ihn in der Halbzeit dann ausgewechselt und Pascal Richter dafür gebracht. Ja, wir sind jetzt in einer guten Phase des VfB, aber das ist so ein Thema, das ist schwierig, wenn jemand sein eigenes Ego, ein Tor erzielen zu wollen, über das der Mannschaft stellt.
Das ist so, wenn das die Geschichte ist und so scheint es ja zu sein, dann geht das nicht. Ne? Dann muss man ganz klar so sagen, Dario hat ja darauf reagiert, richtig reagiert, wie ich finde. Nur sind wir beide nicht dabei gewesen. Wir wissen nicht, was Aurel sich da wirklich gedacht hat. Wollen wir mal nicht den Stab über ihn brechen. Aber es ist offenkundig so, wie du gerade erzählt hast. Und dann ist es ein Mannschaftssport und es geht um die Mannschaft, um den Verein und um die Farben. Und wenn man sich selber wichtiger nimmt, in dem Moment, nicht grundsätzlich, nur in dem Moment, dann ist das falsch gewesen. Dann muss es Konsequenzen haben. Die hat es gehabt. Und so ist es nun.
Ja. Kann ich dir nur so beipflichten. Wir haben natürlich den Trainer auch darauf angesprochen nach dem Spiel, auch wenn wir jetzt dieses Mal keinen Mitschnitt haben. Ja, er hat schon sehr deutlich gemacht, er war auch emotional nach Abpfiff, kein Wunder bei dem Ausgleich in der Nachspielzeit noch. Er wollte es nicht aussprechen, er hat gesagt, ich sag jetzt lieber nichts dazu oder behalte meine Antwort für mich, aber es ist schon sehr eindeutig gewesen, dass er damit nicht zufrieden war. Er hat in einem anderen Zusammenhang dann nochmal gesagt, dass heute Dinge gelaufen sind, die nicht gut waren, die so nicht zu unserer Mannschaft gehören, so war das Zitat. Und ich glaube, ja, das sagt dann doch schon viel aus, das wird ein Thema intern sein, das muss aufgearbeitet werden und da ist es doch noch ein bisschen schöner, das mit einer Punkteteilung am Ende aufzuarbeiten und nicht auch noch mit einer Niederlage.
Ja, Gott sei Dank, das muss man sagen. Das ist für alle die bessere Alternative gewesen.
Kommen wir weg von unserem großen Elfmeter-Thema. Wobei, den kurzen Rückblick muss ich noch machen. Aurel Lobongo, 2 Elfmeter geschossen im Vorbereitungsspiel gegen den VfL. Das waren die letzten beiden VfB-Elfmeter. Den ersten direkt nach einer Minute mit rechts verwandelt, übrigens auch nach rechts in die Ecke geschoben. Und beim zweiten hat er sich gedacht, also er hat beide Elfmeter auch selbst rausgeholt, beide in der ersten Halbzeit. Im zweiten hat er sich dann gedacht, den schieße ich jetzt mit links, weil er vielleicht beidfüßig ist.
Zum Testen.
Ja. Naja, auf jeden Fall ist der zweite Elfmeter auch schief gegangen. Kam also so mit dem, ja, Testspiel ist Testspiel, aber trotzdem kam er mit dem Gefühl, den letzten Elfmeter verschossen zu haben, dann an den Punkt. Naja, also du merkst, Henning, das treibt mich ein wenig um, das Thema. Das wird uns auch begleiten, wenn das nächste Mal der Ball auf dem Punkt liegt.
Ja, Lars, lass uns noch einmal einen ernsthaften Satz sagen. Das ist ja bei so einer Statistik und so einer Häufung von Fehlschüssen, ist das ja auch wirklich Kopfsache, das muss man ja sagen. Ne? Die Jungs können alle Fußball spielen, jeder kann aus 11 Metern einen Ball ins Tor schießen, also die meisten zumindest.
Ich würde sagen, jeder.
Ja, das wissen die ja auch, wenn die da antreten, wie die letzten 11 Meter gelaufen sind. Selbst dieses Lohnespiel in der letzten Saison, da sind ja fast alle noch dabei. Ja. 3 von 4 Schützen spielen noch, das wissen die ja auch. Ich hoffe, dass sowas in irgendeiner Weise angesprochen, aufgearbeitet wird, denn da muss man die Spieler natürlich auch in Schutz nehmen, ein bisschen streicheln und aufbauen und sagen, komm her, die nächsten machen wir rein und wer sich gut fühlt, macht den. Oder aber der Trainer bestimmt jemanden vor dem Spiel und sagt, du bist mein Elfmeterschütze, du bist der Mann, vielleicht ist das mit Taritas diesmal so gewesen, das wissen wir beide nicht, aber es gibt ja Wege und der Weg zum Erfolg kann, glaube ich, bei so einer Kopfsache nicht sein, nur drauf zu hauen und zu sagen, was seid ihr alles für Luschen, sondern wir müssen es irgendwie anders hinkriegen und dann wird es auch wieder. Und der nächste Elfmeter, der kommt vielleicht schon Sonnabend gegen den HSV am Marschweg, der geht rein und dann feiern 3000 Zuschauer, ich freue mich.
Lieblingsfrage aller Journalisten, Henning. Kann man Elfmeter trainieren?
Man kann natürlich die Technik und den Schuss trainieren, logischerweise. Was man nicht trainieren kann, ist die Kopfsache, die Anspannung in dem Moment, wenn es wichtig ist. Das kann man nicht trainieren. Das muss man vielleicht mit Psychologen arbeiten. Die Bundesligisten machen das. In der Regionalliga Nord ist es eher nicht so verbreitet. Aber es schadet nichts, unter der Woche im Training 10 Elfmeter getroffen zu haben, wenn man dann im Spiel antritt.
So würde ich das auch sehen. Also es ist natürlich eine völlig andere Sache, da im Spiel auf dem Punkt zu stehen. Aber wenn du einfach mal 50 Elfmeter geschossen hast, in den letzten 2 Trainingswochen und dir vielleicht jedes Mal das gleiche Eck aussuchst und den jedes Mal nochmal ein bisschen perfektionierst. Naja, dann kann man da, denke ich, schon ein bisschen dran arbeiten. Ich glaube, ich hätte dir sonst noch die Frage nach dem nächsten Elfmeterschützen gestellt, aber ich glaube, die haben wir fast schon beantwortet. Da wird höchstwahrscheinlich Vjekoslav Taritas
dann am Punkt stehen.
Wollen wir nun mit unserer Prognose nicht auch noch Druck auf ihn aufbauen? Ne? Mal gucken. Jetzt haben wir gesagt, er ist für die Standards und er kann so gut schießen und dann geht er bestimmt rein. Ich freue mich auf
das
jeden.
Das heißt natürlich nichts, dass er reingeht, aber ich glaube, dass er einfach am Punkt stehen wird.
Genau. Und mir ist es egal, wer da steht. Hauptsache, der Ball geht rein.
So, jetzt gehörte, um das Thema mal wieder auf den Spielverlauf zu lenken, zu dieser wirklich insgesamt guten ersten Halbzeit eben diese Elfmeter-Episode und dann ein völlig überflüssiges Gegentor in der Nachspielzeit. Gut, Gegentore kann man sagen, sind immer überflüssig, aber wirklich aus einer dominanten Halbzeit gehst du dann plötzlich mit einem 1:2 raus. Da müssen wir sagen, ja, sonst sehr zweikampfstarker Anwar Adam sah ein bisschen schlecht aus auf der rechten Seite, wurde da auf der Außenlinie, ah, ich sehe einen Stirnrunzel, ich frage gleich mal nach, wurde so ein bisschen stehen gelassen auf der rechten Seite. Rückpass, dann ist es schwer zu verteidigen, wenn einer da an die Grundlinie durchkommt, Rückpass aus wenigen Metern kann Schröder zum 2:1 treffen.
Ja, ich wollte dir gar nicht widersprechen, ganz im Gegenteil. Mein Thema ist der Zeitpunkt des Tores. Ne? Das ist natürlich maximal unglücklich. Du kriegst direkt nach dem Anpfiff das 0:1 und direkt vor dem Abpfiff das 1:2 in dem Fall. Das kann natürlich nicht schlechter laufen. Ne? Das ist blöd. Und es ist, wie du sagst, unnötig. Das ist so eine erste Halbzeit. Mit ein bisschen Glück kannst du auch mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit gehen. Dann hast du auch wirklich da ein Statement gesetzt. Dann gehst du die zweite Halbzeit auch ganz anders an. Dann macht das was mit der Mannschaft. So ist es natürlich maximal ärgerlich. Und dennoch verlierst du das Ding am Ende nicht. Und das ist für mich die positive Botschaft.
Genau, dann kommen wir jetzt zum Positiven, nämlich, naja, der zweiten Halbzeit. Ich würde es jetzt nicht auf die ganze zweite Halbzeit beziehen. Man hat schon gemerkt, dass der VfB sich dann so in den ersten 15, 20, 25 Minuten der zweiten Halbzeit schwerer getan hat. Da fand ich, war es dann ein recht ausgeglichenes Spiel.
Ja.
Und hat dann aber nochmal zu so einer letzten Sturm- und Drangphase geblasen, so nenne ich es mal. Und das ist etwas, wir haben schon mal drüber gesprochen, was es so in der Hinrunde nicht gegeben hat.
Das ist so, genau. War ja gegen Todesfelde ähnlich, nicht in der Intention, aber da ist die Mannschaft auch zum Ende hin aufgewacht, mutiger geworden, hat mehr versucht. Das war jetzt wirklich gegen St. Pauli. Ich will mich nicht versteigen zu großen Worten, aber die letzten 10 Minuten ab der 80. plus Nachspielzeit, das war eine Zeit vom Spielverlauf, da konnte man sich in die Mannschaft verlieben, muss man sagen.
Oh.
Ja, also ich finde das großartig, was die da reingeworfen haben und an Chancen und wirklich ja auch alles oder nichts gegangen sind. Wir können gleich nochmal ein paar Punkte ansprechen, was da passiert ist. Das war, wir haben es beide im Stream geguckt, das Spiel, ne? Das war selbst vom Fernseher, vom Laptop, war das Wahnsinn, was da investiert worden ist. Und dann am Ende das Tor, da kommen wir gleich zu, aber hochverdient, dass der Ausgleich noch fällt.
Genau, es gab erst eine noch etwas kleinere im Verhältnis Chance für Moses Utuali, übrigens wieder eingewechselt. Auch da kurze Trainingswoche nach Krankheit, weiß man nicht, wie fit der war. Drilon Demay hat wieder im Sturmzentrum begonnen. Das war so der Ursprung und dann gab es ja nach 85. Minute eine verrückte Szene, würde ich sie mal bezeichnen, auf beiden Seiten. Utuali legt ab auf, ich glaube ein Schuss von Utuali wird geblockt, der Abpraller geht zu Anwar Adam, der knallt den Ball an den langen Pfosten, von da aus springt er raus und direkt zum Konter auf die Gegenseite. Und was hast du dann gesehen, Henning? Da hast du, glaube ich, etwas gesehen, wo dir das Herz aufgegangen ist.
Total, es gibt für mich zwei Szenen des Spiels, du hast mich eben noch auf eine dritte hingewiesen, da kommen wir gleich zu. Ich finde das fantastisch. Man muss in der Szene darauf achten, man kann sich ja auch nochmal angucken, wo Raphael Brandt steht in dem Moment, nämlich vergleichsweise defensiv, fast als eine Art Absicherung. Und wann er erkennt, dass St. Pauli den Konter startet, das erkennt er nämlich in dem Moment, in dem es losgeht. Und dann sprintet er von der Mitte der gegnerischen Hälfte bis in den eigenen 16er und grätscht dem Hamburger Stürmer den Ball ab in einer Art und Weise, wie man es schöner nicht machen kann. Also verhindert den K.O., das Tor. Also wenn er einen Moment später kommt und den Gegner trifft, dann ist es nicht nur Elfmeter, nicht nur rote Karte, dann bleibt er auch ein paar Wochen draußen, das muss man auch sagen. Aber das passiert eben nicht, sondern er springt in diesen Ball, nicht in den Mann, klärt die Szene, klärt für die ganze Mannschaft dieses Spiel, feiert sich auch dementsprechend. Aber dann geht es auch sofort wieder weiter nach vorne. Also es war also wirklich eine Gänsehautszene und da muss man sagen, Raphael Brandt, wir haben ihn ja neulich hier bei uns auch erlebt, was das auch für ein feiner Mensch ist, für ein guter Junge ist, der haut sich da mit allem rein. Das finde ich, das ist genau das, warum ich Fußball gucke. Herrlich.
Ja, absolut schön. Spricht auch übrigens dafür, dass er nach seinen vielen Verletzungsproblemen, die er nach der Hinrunde gehabt hat, wenn er jetzt in der 85. Minute nochmal die 70, 80 Meter in dem Tempo nach hinten sprinten kann, ist er wieder voll da. Ja, tatsächlich. Also dieser Abpraller wurde so mit einem Steilpass direkt zum St. Pauli-Konter. Der Spieler läuft letztlich von der Mittellinie eigentlich alleine aufs Tor zu. Und Rafa sprintet halt so sehr hinterher, dass er ihn am Ende noch abgerätschen kann. Und dann kommen wir zu dem
zu der dritten schönen Szene, die so ein bisschen die Mentalität und die Einstellung, die der VfB da an den Tag gelegt hat, widerspiegelt. Und das ist für mich die Einleitung zum 2:2. Da kriegt nämlich Nico Kniestock auf der linken Seite den Ball.
Ich möchte das einmal zwischendurch sagen, da hast du mich vorhin nochmal drauf hingewiesen. Ich hatte die Einladung gar nicht mehr so vor Augen, aber du hast völlig recht, erzähl mal.
Nein, Nico kriegt den Ball noch in der eigenen Hälfte, also bestimmt 10, 15 Meter vor der eigenen Mittellinie auf der linken Seite und fängt dann einfach mal an, loszusprinten mit dem Ball. Volles Tempo, das ist jetzt vielleicht noch gar nicht so schwer, aber er hat wirklich einen Gegenspieler im Nacken, würde ich es mal sagen, der ihn einmal kurz an der rechten Schulter zupft und versucht, ein taktisches Foul zu begehen, der danach nochmal grätscht und ihn nicht erwischt. Nico bleibt also auf den Beinen, bringt den Ball dann nochmal mit rechts, irgendwie der Takt des rechten Fußes bei Nico Kniestock, nochmal mit rechts vom Strafraum Eck dann vors Tor. Der wird einmal geblockt und prallt ab und dann trifft Julian Boccaccio per Direktabnahme, abgefälscht, in die lange Ecke, direkt vor den VfB-Fans, rund 200 waren da. Ja.
Und nicht nur die waren dann da in Ecke, sondern
der Trainer war da.
Der Trainer rennt über den halben Platz, die halbe Bank rennt über den halben Platz. Also Lars, das ist das, was ich meine, man verliebt sich in die Mannschaft. Das war so schön. Ich habe jetzt noch mit keinem gesprochen, der da im Block gestanden hat. Aber dafür machen wir das doch. Also die Mannschaft hat da wirklich alles investiert. Und dann klappt das, der Ball leicht abgefälscht, das ist dann auch verdient, ist in Ordnung, geht genau hinten links, lange Eck und direkt vor dem Zaun. Boccaccio macht das Ding.
Erstes Saisontor,
viele Verletzungen, 24 Jahre alt, einer für die Zukunft, der in der Offensive da was machen kann, der, wenn wir denn drin bleiben dieses Jahr, für nächste Saison wirklich ein Hoffnungsträger ist, der macht jetzt das Tor nach diesen Szenen, die wir vorher schon beschrieben haben und dann ja, explodiert die ganze Mannschaft samt Trainer. Das ist Lars. Deswegen stehe ich hier mit dir.
Ja, es ist vielleicht dann auch ein bisschen, es ist eine Phrase, aber dass du dir dieses Glück, dass der abgefälschte Ball dann wirklich da hinten einschlägt, dass du dir das so ein bisschen erarbeitet hast. Eben durch diese Szenen, die wir gerade besprochen haben. Da gehört dann zum Beispiel, da hatten wir am Anfang der Folge auch nochmal kurz hingewiesen, dass wir darüber sprechen wollen, eine starke Parade von Steven Mensah. Da können wir noch ein bisschen diskutieren, ob es eine starke Parade war. Auf jeden Fall hat St. Pauli in der 88., 89. nochmal einen klaren Konter. Ja, eins gegen eins.
Doppelchance quasi. Das zeigt aber auch, wir haben aufgemacht, sind nach vorne gegangen. Dario hat auch so gewechselt, völlig zu Recht. Dann entstehen solche Situationen.
Jetzt habe ich gesagt, starke Parade. Du musstest im Vorgespräch sagen, ja, er stand also, gut.
Lars, wenn ein Torwart in der Situation zweimal den Ball hält und die Mannschaft im Spiel hält, dann ist das eine 1 plus mit Sternchen so. Da müssen wir nicht drüber reden, das ist wunderbar. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass ein anderer Stürmer bei St. Pauli oder ein anderer Stürmer in dieser Liga den Ball vielleicht woanders hingeschossen hätte. Also das war auch etwas Unvermögen von den Hamburger Spielern. Ich weiß gar nicht, ob es zwei verschiedene waren. Ja, ne?
Ich glaube schon, ja.
Also es war ziemlich zentral geschossen. Den kann man schon halten, aber dass er ihn hält, ist großartig. Also hat mir damit den Abend versüßt. Herzlichen Dank an dieser Stelle.
Ja, es war eine Mischung aus schöner Parade und gutem Stellungsspiel, sagen wir es mal so.
Und auch das Stellungsspiel ist Aufgabe des Torwarts, muss absolut man nicht kleinreden.
Damit auf jeden Fall auch einer, der den Punkt gerettet hat. Kurze Werbepause.
Omaha Steaks makes it easy to keep great food on hand. So dinner time is simple and convenient. And right now, you can get 12 free burgers and free shipping for life when you shop at omahasteaks.com/yourplan. At Omaha Steaks, you're in control. Order once or set up recurring shipments for more savings, more convenience, and inflation-proof pricing. Visit omahasteaks.com/yourplan to get started today and get 12 free burgers and free shipping for life. Minimum purchase may apply. See site for details.
Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Ja, dann gab's noch, da können wir ehrlicherweise nicht so ganz viel zu beisteuern, aber ich will es zumindest ansprechen. Der VfB hätte schon gern noch so ein, zwei Elfmeter für sich gehabt. Gerade in der allerletzten Szene. Ja. Ich habe auch ein Bild gesehen von hinten. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ich habe zwei Bilder gesehen tatsächlich.
Zwei Bilder.
Zu zwei Szenen.
Ja, okay, dann sprechen wir sogar, da haben wir uns nicht abgesprochen, da sprechen wir sogar über die gleichen Szenen. Dann gehe ich noch den Schritt zurück. Ja. Eine Szene in der ersten Halbzeit.
Also unter uns, Lars. Erste Halbzeit, der VfB greift an, flache Flanke von rechts.
Ich glaube von Raphael Brandt, glaube ich.
Ja, mag sein, genau. Der Hamburger Spieler grätscht in den Ball, kommt nicht ran und hat mit dem ausgestreckten Arm auf dem Ball. Also, wie soll man es sagen? Das ist zu 100% ein Handelfmeter. Das ist auch heute ist es ja schwierig mit Hand. Was ist Hand? Was ist absichtlich? Wo ist der Arm? Irgendwie unnatürliche Bewegung. Aber wenn das kein Handspiel ist, dann müssen wir aufhören, Fußball zu spielen. Das ist ein hundertprozentiger Elfmeter. Ob uns das dann geholfen hätte, der Elfmeter? Das wissen wir natürlich. Henni,
jetzt fängst du wieder an. Ja. Ich wollte das Thema noch abschließen.
Ja, tut mir leid, ich zieh's zurück.
Ja, ich habe die Szene tatsächlich so klar nicht gesehen, aber ich sehe natürlich das Foto und wahrscheinlich wird es einer gewesen sein.
Also Lars, ich bitte dich.
Ich will mir nur nicht so ein konkretes Urteil anmaßen, weil ich nicht dabei war, direkt dabei.
Nee, ja, das stimmt, aber wir haben es ja in den Live-Bildern gesehen, da ist natürlich nicht eindeutig.
Es sieht schon nach einem Handelfmeter
aus. Aber das Foto, ja, was es von exakt diesem Moment gibt, ja, das ist Hand.
Zweite Szene. Allerletzte Aktion, steht also schon 2-2.
Die Mannschaft brennt auf das 3-2. Dario ist an der Linie, weiß gar nicht mehr, wohin mit sich. Wir hätten es auch noch gemacht, das 3-2.
Genau, Freistoß aus, keine Ahnung, 22, 23 Metern, vielleicht waren es auch nur 20. Julian Boccaccio mit dem Gefühl, gerade den Ausgleich geschossen zu haben, tritt an. Ja, ich sag mal so ungefähr auf Schulterkopfhöhe der Mauer kommt der Schuss. Ja. Und dann gibt es eben dieses besagte Bild von hinten. Der Ball wäre wahrscheinlich zwischen zwei Hamburgern durchgegangen. Und beide haben so ein bisschen den Arm dran, ne?
Sprich es mal aus. Also zwei Spieler mit zwei Armen blocken den Ball. Und die Arme sind auch nicht vor dem Körper, sondern daneben.
Auch relativ hoch.
Auch also relativ hoch.
Die Schulter
hoch.
Ist mindestens mal hochgezogen.
Also das ist mindestens ein Handspiel. Ich nehme an, das waren zwei Handspiele, weil beide den Ball mit dem Unterarm, glaube ich, blocken. Auch das ist für mich eindeutig Handspiel, egal wie man es auslegt. Ich glaube nur, dass das ein Hauch vor der Strafraumgrenze gewesen ist, die Mauer.
Das kann sein, ja.
Aber der Freistoß hätte uns wahrscheinlich noch mehr gut getan.
Also für den Videobeweis hätte es nicht gereicht, weil wir waren nicht im Strafraum, oder was meinst du?
Ja, mit diesem Videobeweis kenne ich mich nicht so aus. Ich verzichte lieber auf einen Elfmeter, als mich mit dem Videobeweis anzufreunden. Aber ich glaube, dass die Mauer nicht ganz im 16er stand, bin ich mir aber nicht sicher. Aber den Freistoß, den hätten wir genommen und der wäre vielleicht auch gefährlicher geworden als der Elfmeter.
Letzter Klar, Punkt. Der wäre gehen. Dann halt irgendwo zwischen 16 und 17 Metern gelegen. Wäre Fahrradkette, würde Lothar Matthäus, glaube ich, sagen.
Ja, ja, hätte Wäscheleine.
Gut, aber wir gehen nochmal raus. Ein kunterbuntes Spiel nach diesem Langeweiler gegen Todesfelde. Aufs und Abs in Norderstedt, letztlich mit einem Punkt.
Aber Lars, das müssen wir sagen, mit einem Punkt, der erkämpft ist, der toll ist, aber an der Reaktion der Mannschaft und des Trainers direkt nach Schlusspfiff, merkst du ja, wir wollten hier gewinnen und alle stürmen auf den Schiedsrichter zu. Dario Fossi auch, kriegt glaube ich sogar gelb noch.
Ja.
Was ja nicht ganz untypisch für ihn ist.
Ja, müssen wir mal nachgucken, ob langsam mal eine Sperre droht. Ja, müssen wir gleich mal in die Recherche gehen.
Hoffentlich nicht, aber er kann auch von der Tribüne rufen, glaube ich, das schafft er auch. Nein, aber ich weiß nur nicht, was da für Worte gefallen sind oder so, aber du kennst ja Dario und die Jungs, das wird alles im Rahmen gewesen sein. Von daher finde ich das, solange das im Rahmen ist, finde ich das in Ordnung, sich da zu beschweren aus der Emotion heraus und so. Also so habe ich auch zu Hause vorm Laptop gestanden.
Oh, jetzt habe ich gerade Bilder im Kopf, wie du da in deinem Wohnzimmer stehst und fluchst.
Ja, genau, so ist es auch gewesen. Aber ganz, ganz kurz, weil ich einfach wirklich glücklich mit dem Punkt und mit dem Spiel der Mannschaft war.
Absolut. Also der erkämpfte Punkt, der kann, wie es so gerne heißt, am Ende Gold wert sein. Er hält auf jeden Fall erstmal den Kontakt zu St. Pauli 2, wobei man sagen muss, die haben noch zwei Spiele weniger, haben, finde ich, auch insgesamt ja auch schon noch einen guten Eindruck gemacht. Ich glaube, die werden nicht so wirklich da noch ganz unten reinrutschen, wobei sie es natürlich können. Wir gucken uns mal ein bisschen die Lage im Keller an, Henning.
Ja.
Eintracht Norderstedt ist sowas wie der Gewinner der Restrunde bis jetzt, zusammen mit dem VfB.
Stark aufgekommen, haben, glaube ich, im Winter auch viel gemacht.
Haben ganz viel umgestellt, was ich nicht so richtig beurteilen konnte, ob das greift oder nicht, aber scheint zu greifen.
Dafür sind wir zu weit weg, aber die Ergebnisse sprechen für sich. Punktgleich mit dem VfB, beide 29 Punkte aus 25 Spielen. Respekt.
10 Punkte aus 4 Spielen tatsächlich. Jetzt am Wochenende das wichtige Kellerduell beim Bremer SV mit 1-0 gewonnen. Davor die Woche 2-0 gegen Drochter sind auch Assel überrascht. Also ja, gute Form. Punktgleich mit dem VfB. Dann haben wir noch eine dritte Mannschaft mit 29 Punkten. Das ist Ottensen. Da wissen wir inzwischen alle, die werden wir nicht mehr in die Wertung mit einbeziehen. Die ziehen sich zurück am Ende der Saison. Scheinen das ja auch wirklich durchzuziehen.
Hoffentlich, das ist ja der Punkt. In der Wertung sind sie noch, da bleiben sie auch hoffentlich, ja, weil wir sonst 6 Punkte verlieren.
Ist korrekt, aber das Thema machen wir glaube ich erst auf, wenn es irgendwie sich anbahnt, weil es wirkt doch alles so, als ob das da dann so zu Ende geht, wie es Ottensen auch angesagt hat, dass sie zu Ende spielen wollen, um dann in der Oberliga Hamburg neu durchstarten zu können. Was sie natürlich nicht könnten, wenn sie komplett aufhören zu spielen.
Und seit dieser Entscheidung spielen sie auch besser und holen mehr Punkte. Jetzt haben sie verloren, aber davor die Spiele haben sie gewonnen.
Ja.
Was das alles ausmachen kann.
Genau, das heißt, die müssen wir so ein bisschen rausnehmen aus der Wertung und das bedeutet, der eine Absteiger steht fest und die letzten 3 sind schon ein Stück inzwischen dann weg vom VfB. Das ist Kiel 2 mit 18 Punkten, das ist der Bremer SV mit 21 Punkten und Todesfelde mit 22 Punkten, haben alle verloren am Wochenende.
Weil der Bremer SV noch 2 Spiele im Rückstand ist.
Das stimmt, das stimmt, ja. Dennoch, da muss man sagen, auf die 3 sieht es schon ganz gut aus. Das heißt also, es bräuchte schon 5 Absteiger, stand jetzt am Ende der Saison, dass es so richtig bremslig ist, ne, für den VfB.
Es sieht deutlich besser aus, aber nochmal dafür, dass wir 10 oder sogar gefühlt 12 Spiele, ich erinnere an den Elfmeter gegen Jedlo, ungeschlagen sind und trotzdem nur punktgleich mit dem ersten Abschiedsplatz sind.
Daran sieht man, wie dramatisch schlecht es zwischendurch aussah.
Ja, das war so.
Ja, wir wollen auf Samstag natürlich nochmal blicken zum Abschluss, Henning. HSV 2. Das ist die allererste Erinnerung, ist für mich das Hinspiel. 0-5.
Ja.
Das war das zweite Spiel von Dario nach dem geglückten Debüt gegen St. Pauli 2-4-0 war es im Marschwegstadion. Da dachte mal so, der Trainereffekt greift direkt. Und dann ging es nach Hamburg. Und wie immer, wenn es nach Hamburg ging, gab es, glaube ich, ein ganz frühes Gegentor. Und dann stand es auch ganz schnell, glaube ich, schon 3-0. Ja, ich sehe betretene Miene gegenüber. Ich glaube, Hamburg haben wir nicht die allerbesten Erfahrungen mit.
Ja, so ist es. Und du hast es gerade richtig beschrieben. Dario war endlich da. Ja, ich habe wochenlang darauf gehofft, dass er nur endlich wiederkommt. Dann gewinnst du 4-0 gegen St. Pauli und dann fährst du zum HSV und denkst, jetzt wird alles gut. War natürlich gar nichts gut. Pascal Richter hat das hier bei dir erzählt, dass sie ein bisschen, ja, fußballerisch ständig hinten raus spielen wollten und das dann auch nicht angepasst haben und dann 3-mal den Ball verloren dabei und dann ist es schnell passiert. Man lernt aus solchen Fehlern, nehme ich an. Ja, das ist keine schöne Erfahrung.
Hast du weitere Verbindungen mit dem HSV 2?
Also
du bist ja, wie wir wissen, das lebende VfB-Lexikon. Da bin ich jetzt gespannt.
Ja, also HSV 2, zweite Mannschaft, Amateurmannschaft, und das ist immer so ein bisschen nicht so sexy, ne, muss man sagen.
Aber Henning, da muss ich zwischengrätschen, den Ball muss ich aufnehmen, kann ich nur aufnehmen, weil wir haben ein Thema, was wir noch kurz ansprechen können und dann darfst du weiter zum HSV 2 philosophieren. Holstein Kiel 2 hat unter der Woche vor dem letzten Heimspiel gegen Kickers Emden 2 in Person seines Trainers Marcel Rapp, also Erstligatrainers Marcel Rapp, ziemlich deutlich gemacht, dass es ein ganz großes Ziel des Vereins ist, die Mannschaft in der Regionalliga Nord zu halten. Ehrlicherweise von seiner Kommunikation her hörte sich das fast so an, als ob das wichtiger wäre, als in der ersten Liga zu bleiben. und hat angekündigt, mehrere Spieler in den nächsten Wochen einzusetzen, um mit aller Macht die Liga zu halten in der zweiten. Jetzt ist es gleich am ersten Wochenende schiefgegangen gegen Kickers Emden. 2-1 verloren. Das 1-0 für Kiel hat Benedikt Pichler erzielt. Ein Spieler, der schon 16 Einsätze in dieser Saison in der ersten Liga hatte. Da geht das Kopfzerbrechen über die Zweitvertretung in der Regionalliga Nord wieder los, oder wie ist deine Meinung?
Ja, es ist ein Unding, dass die Mannschaften da spielen. Es ist eine Wettbewerbsverzerrung, ein klarer Vorteil für die zweiten Mannschaften. Das ist schon immer so gewesen. Die haben in der normalen Ligenstruktur meiner Meinung nach gar nichts verloren. Weder in der dritten noch in der Regionalliga noch in der Oberliga oder sonst wo. Das geht eigentlich gar nicht.
Also sollen sie eine eigene Liga spielen aus deiner Sicht?
Ich würde den Ligenstrang, den es in Deutschland gibt, von der Bundesliga bis zur letzten Kreisklasse einmal kopieren und für alle Reservemannschaften machen. Von Holstein Kiel 2 bis Krusenbusch 5 würde ich alle rausnehmen. Ja.
Okay.
Das ist so.
Klare Worte. Das wird aus unserer Nordwestsicht hier auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Jetzt muss man sagen, Kiel 2 hat wirklich schon 10 Punkte Rückstand auf dem VfB. Da müsste schon sehr viel auch, 11 Punkte Rückstand auf dem VfB, da müsste schon sehr viel schief gehen. Aber die spielen jetzt am Mittwoch gegen Jedlo, die spielen dann am Samstag in Lohne und das Wochenende darauf zu Hause gegen den VfB.
Aha, so. Also macht es doch vielleicht was aus.
Ja, genau, deswegen, das meinte ich mit der Betroffenheit. Ja. Ich gehe davon aus, und wir reden jetzt gerade über eine Länderspielpause in der Fußball-Bundesliga. Das heißt, ich gehe jetzt gerade am Mittwoch Jedlo, Samstag Lohne davon aus, dass da alles frei ist aus der ersten, was spielen darf. Da reden wir natürlich nicht über die ersten 15, 16, die in der Bundesliga aktuell spielen. Genau. Aber erstens der erweiterte Kader, zweitens die, die gerade aus der Verletzung rauskommen, wie zum Beispiel den Pichler, der verletzt war, der zum Beispiel in der Hinrunde in der Startelf gegen Bayern München stand. Da war noch ein zweiter Spieler gestern gegen Kickers Emden dabei. Ja, Wortzek heißt der, glaube ich, auch Startelf zum Beispiel gegen Bayern München in der Hinrunde, der von Anfang an mitgespielt hat. Also das wird ein Thema bleiben, was uns mindestens mal in der nächsten Folge in 2 Wochen, die wir beide gemeinsam machen, weil das ist nämlich das Spiel nach Holstein Kiel 2, genau, beschäftigen wird.
Ja, und das Thema an sich ist ja im Grunde gar kein neues Thema. Ne? Es ist ja immer so, das machen alle Vereine, dass, genau wie du es sagst, ein Spieler war länger verletzt, soll rangeführt werden. Deswegen hast du ja deine Mannschaft in der dritten oder vierten Liga. Ist ja aus der Sicht dieser Trainer und Mannschaften ja auch verständlich. Das ist die Regel, man darf es machen, deswegen go for it. Ne? Aber warum der Trainer das jetzt überhaupt ausspricht so deutlich und das in die Presse gibt, ist die Frage. Und wozu es dann führt. Ich meine, wir haben das Hinspiel gegen Kiel 0-3 verloren zu Hause. In einer komplett anderen Saisonphase.
Das war das Spiel mit den 13 Verletzten.
Ja, genau. Da sah es also ganz anders aus. Aber da haben wir gegen Kiel ohne große Verstärkung von oben aber auch verloren. Ja. Darin wird es am Ende nicht gelegen haben. Aber es ist ein grundsätzliches Problem und für mich ist das nicht in Ordnung.
Aber es ist schon etwas, was man beobachten muss. Also ich werde mir die Startaufstellung die nächsten drei, ne, nochmal, Jedlo, Lohne, VfB, hier wirklich alles aus unserer Ecke, ja, mal genau angucken. Und da bin ich schon sehr gespannt, wer da alles auflaufen wird. Zurück zum HSV 2,
ja,
und dem Lexikon Menke.
Das Lexikon,
was haben wir noch für Erinnerungen?
Genau, also beim Spiel in der Hinrunde waren wir schon, das vergessen wir schnell. Ich hoffe, Dario hat es nicht vergessen, sondern weiß, was er jetzt anders machen muss. Nein, der HSV 2 ist in der Historie des VfB Oldenburgs zweimal sehr deutlich in Erscheinung getreten. Einmal sehr, sehr positiv und einmal sehr, sehr negativ. Ich fange mal mit dem Negativen an, weil damit wir mit dem Positiven enden können.
Taktisch clever, der Menke, Wahnsinn.
Ja, ja, ja. 2002, VfB Meister in der Oberliga, der HSV 2, HSV Amateure, was damals hieß es noch, auch Meister in der Oberliga, das heißt Aufstiegsrelegation, Hinspiel am Marschweg, 12.000 Zuschauer, 0-0. Und dann Rückspiel Hamburg, Volksparkstadion. Ich weiß nicht mehr, wie viele Busse aus Oldenburg gefahren sind. Also die Gästekurve war voll. Im Volksparkstadion war auch ein Erlebnis, da damals zu stehen. Und dann spielst du gegen HSV 2. Und das war tatsächlich genau das Thema von heute. Verstärkt von oben. Allen voran Marinus Bester.
Oh ja.
Kennt ihn noch jemand? Hat uns da abgeschossen. In dem Spiel haben wir 2-5 verloren. Wahnsinnig, wahnsinniges Spiel. Du wirst Meister in der Oberliga, hast eine Schwächephase in der Rückrunde gehabt, aber hast eine bärenstarke Mannschaft als VfB Oldenburg und musst dann eine Relegation spielen, an sich schon ein Unding, dann musst du sie gegen eine zweite Mannschaft spielen, auch ein Unding, dann ist die noch mit Profi verstärkt, auch ein Unding und dann kriegst du da 5 Stück, ne? Und ich glaube Halbzeit war 1-3, da hast du noch ein bisschen Hoffnung gehabt, damals gab es noch Auswärtstorregel, das heißt mit dem 3-3 wären wir aufgestiegen. Aber das war wirklich schlimm, muss man sagen. Das war ein Stich ins Herz.
Da will ich gar nicht so viel nachhaken. Dann gehen wir direkt ins Positive.
Ja, einer der schönsten VfB-Momente überhaupt hat auch mit dem HSV 2 zu tun. Und das war in der Aufstiegssaison 22. Da haben wir kurz vor Ende der Saison, wird der vor- oder drittletzte Spieltag gewesen sein. Ich glaube, es war der 8. Mai.
Du weißt das Datum noch?
Ich glaube.
Warum?
Meine, ja, weil es sich eingeprägt hat bei mir. Und weil ich da Corona bekommen habe bei der anschließenden Feier.
Ja, nein, aber da kann ich ein Lied von singen. Ich habe das Playoff-Rückspiel gegen BFC Dynamo wegen Corona verpasst.
Nein.
Ja, ich war im Hinspiel in Berlin, ganz normal beruflich im Einsatz und habe wahrscheinlich aus Berlin was mitgenommen.
Lars, ich habe noch einen Koffer.
Und ich habe nicht mal gefeiert.
Ja, das darfst du ja auch nicht. Nee, aber pass auf, das war das Spiel dann gegen den HSV 2. Und das war ja wirklich eine Saison, auf die haben wir gewartet, auf die haben wir 20 Jahre gewartet, auf die Saison. Und dann hast du das Gefühl entwickelt, in der Normalrunde, in dieser Aufstiegsrunde oder Meisterschaftsrunde, es kann wirklich jetzt passieren. Wir haben jetzt wirklich eine Mannschaft, die aufsteigen kann in die dritte Liga, in den Profifußball. Wir fahren nach Dresden, wir fahren nach Essen, wir fahren nach Mannheim, wir fahren nach Osnabrück. Das stand so am Horizont. Und du hast, oder ich habe jeden Spieltag gedacht, ah, es geht bestimmt noch kaputt gehen. Das ist ja der VfB Oldenburg. Wenn irgendeiner es am Ende doch nicht schafft, dann ist es der VfB Oldenburg.
Ne? Der es hat nicht sollen, sein Verein, habe ich mir gemerkt.
Ah, das hast du jetzt gesagt. Genau, und dann spielst du gegen HSV 2. Die Sonne scheint und wenn du das Ding gewinnst, bist du Meister. Ne? Dario hat nach dem Spiel von dieser 99% Meisterschaft gesprochen und das war auch, damit war es durch. Ne? Und dann liegst du aber auf einmal irgendwann in der 70. Minute 1-2 zurück. So. Und du denkst, jetzt bricht das alles wieder zusammen. Und jetzt schaffen wir es wieder nicht. Und das dauert wieder 10 Jahre, bis der nächste Anlauf. Jetzt geht es wieder kaputt. Ne? Was passiert dann? Zitarski, ich glaube 85. ganz kurz vor Schluss. Und Marcel Appiah in der 90. 91. drehen das Spiel noch 3-2 für den VfB Oldenburg. Ich will es dir mal so beschreiben. Ist jetzt nicht ausgedacht, es ist so, da habe ich erwachsene Männer weinen gesehen. Das ist so, weil damit waren wir Meister. Ehrlich? Und waren in der Relegation gegen den BFC Dynamo Berlin. Und das war einfach ein für mich einer der Top 3 VfB-Momente aller Zeiten. Es war großartig.
Ja, Kollege Zitarski, inzwischen Karriere beendet, sehr auffällig geworden mit entscheidenden Toren in dieser Zeit. Und auch nochmal in der dritten Liga, wenn ich an den BVB 2 denke, der hatte seine Momente.
Ja, ist so.
Zum aktuellen HSV, zum Abschluss. Eine gute Mannschaft auf jeden Fall, steht mit 39 Punkten auf Platz 5. So ein bisschen vergleichbar vielleicht mit Werder 2, auch sehr offensiv stark, mit Talenten, hat mit Omar Sila den inzwischen besten Torjäger der Liga. Er ist der Erste, der es geschafft hat, mit Niki Guguaze gleichzuziehen, der ja schon seit ein paar Spieltagen nicht mehr in der Liga unterwegs ist. Inzwischen beim VfL Osnabrück spielt, vorher Bremer SV, beide jetzt 18 Tore. Also da kommt schon ein Prüfstein auf den VfB zu.
Ja, gerade für unsere Defensive, ne? Also HSV ist stark vorne, schießt viele Tore, hat mehrere Spiele in der Saison mit 3, 4 oder 5 Toren sogar, so wie gegen uns, vorzuweisen. Das ist eine gute zweite Mannschaft, ist glaube ich 5. oder 6. im Augenblick, also gehört auch in dieses obere Drittel. Mag uns vielleicht ganz gut tun, gegen eine spielstarke Mannschaft zu spielen, dann auch noch jetzt in dieser Phase mit dem Tor gegen St. Pauli in letzter Minute. Ich hoffe, dass dann Schröder und Deichmann wieder fit sind. Denn wir haben vor ein paar Wochen schon mal drüber geredet, wir haben einfach eine bombenstarke Abwehr, wenn die 4 da hinten alle fit sind. Aber die spielen so gut wie nie zusammen, weil immer irgendjemand ausfällt. Und wenn dann gleich die beiden in der Mitte fehlen, so wie zuletzt, dann ist das natürlich auch eine Bürde. Das musst du erstmal schaffen als Mannschaft. Und wir waren gegen St. Pauli schon auch zwischendurch anfällig, finde ich.
Auf jeden Fall anfälliger als in den Spielen davor, die sie dann zumeist zusammen gemacht haben. Ne?
Genau, selbst Todesfelde hat sich in der ersten Halbzeit am Marschweg doch das ein oder andere rausgespielt. Also da brauchen wir eine stabile Defensive. Ich glaube aber, dass das ein schönes Spiel werden kann, weil beide Mannschaften wollen und nach vorne spielen wollen und es Räume geben wird. Und vielleicht fallen ja mal ein paar mehr Tore auf beiden Seiten.
Ich bin auch überzeugt davon, dass wir kein zweites Todesfelde erleben werden vom Spielverlauf. Das wird wesentlich offensiver, glaube ich, zugehen. Und wir haben auch kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, glaube schon, dass solche Mannschaften dem VfB mehr liegen, die eben mitspielen, die mit nach vorne spielen werden, weil ganz klassisch so eine zweite Mannschaft vom HSV wird sich jetzt nicht hinten reinstellen und auf Ergebnis spielen. Die wollen ihren Spielstil, den sie entwickeln, mit dem sie am besten dann auch irgendwann mal vielleicht zu den Profis kommen wollen, durchziehen und werden da durchaus offensiv nach vorne spielen, haben ja auch gar keinen Grund, auf ein Ergebnis zu spielen, weil sie stehen letztlich im Niemandsland der Tabelle und können frisch und frei drauf losspielen. Ne?
Ja, und man muss auch mal aussprechen, der HSV 2 ist in dem Spiel der Favorit. Also ein Blick auf die Tabelle, also eindeutiger geht es kaum.
Eindeutiger geht schon, aber ja, gut, klar, sind 10 Punkte mehr.
Ja. Sind auch nur noch 6 Punkte auf Meppen übrigens.
Ja, oh, wenn wir gerade Norderstedt und VfB so als zwei der Gewinner der Restrunde bis jetzt betitelt haben, dann haben wir aber einen ganz klaren Verlierer.
Man muss sagen, im Emsland haben wir am ersten Spiel den Zahn gezogen. Eintracht hat jetzt 0-1 gegen den VfB Lübeck verloren.
Ich sehe, das macht dir Freude.
Das macht mir Freude auf einer übergeordneten Ebene. Für die Menschen dort tut es mir leid.
Henning, wir nähern uns langsam dem Ende dieser Folge, aber bevor wir uns verabschieden, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Der Podcast Deichkicker dreht sich um einen Regionalliga-Rivalen des VfB Oldenburg. Host Christian Zeiss begleitet Kickers Emden mit Spielanalysen, Spielerinterviews und Gesprächen mit Verantwortlichen. Spannende Diskussionen und exklusive Gespräche erwarten euch jeden Mittwoch. Hört rein über NWZ Online oder eure bevorzugte Streaming-Plattform, um nichts zu verpassen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes und damit zurück zum VfB. Henning, was machen wir beiden denn jetzt als Vorbereitung? Elfmeter üben? Ich schieß, du hältst?
Können wir machen. Ich habe in meiner Karriere 2-mal selber einen Elfmeter geschossen.
Ach, im Elfmeterschießen oder in einem Spiel?
Einen im Spiel, einen im Elfmeterschießen. Rate, wie viel von den 2 ich getroffen habe.
Den im Elfmeterschießen hast du getroffen und den im Spiel nicht?
Nein. Darf ich das noch erzählen?
Ja, klar.
Zwei Minuten?
Ja, klar.
Der erste Elfmeter war irgendwann in der D-Jugend, haben wir mit dem Post SV ein Kreispokalspiel, ich glaube gegen Ohmstede gehabt. Und dann hatten wir so wenig Spieler, dass ich im Sturm gespielt habe und nicht im Tor. Das war ganz schön. Und dann habe ich eines der zwei entscheidenden Tore geschossen, damit wir ins Elfmeterschießen gekommen sind. Und als ich dann dran war, wollte ich so schön mit der Hüfte wackeln, links, rechts und Torwart ausgucken und dies, das. Und habe ihn dann flach unten in die Mitte geschossen. Und der Torwart ist natürlich stehen geblieben.
Ich kann mir jetzt schon wieder einen Kommentar in Richtung VfB erlauben, aber nee, mach mal weiter.
Tor hat gehalten, wir haben das Elfmeterschießen dennoch gewonnen, das will ich dazu sagen. Und das zweite Mal, Schülermannschaft, altes Gymnasium Oldenburg, wir hatten eine Bombenmannschaft, also das gibt ja diese Schülerturniere, dann offizielle Turniere, ja. Eine Bombenmannschaft. Da hat Philipp Gloth unter anderem mitgespielt, den wir jetzt beim VfB Oldenburg ja auch in anderer Funktion kennen, viele Grüße. Und wir hatten den ganzen Block vom TuS Eversten, Malte Müller, unser Freund vom VfB Oldenburg und so weiter. Da haben wir gegen irgendeine andere Schule, ich glaube schon 6-7-8-0 geführt. Ich war bei uns im Tor und dann hieß es Elfmeter für uns, ja Torwart, komm nach vorne, machst du ihn. Und ich wollte ihn schön links oben in den Winkel hauen. So richtig so die Kirsche auf der Sahnetorte und er ist natürlich über die Latte ins Nichts gegangen. Also meine Statistik sind 2 Elfmeter, 0 Tore, auch ich könnte beim VfB Oldenburg spielen.
Ich wollte gerade sagen, damit qualifizierst du dich für den Kader und damit hören wir jetzt auch wirklich mit der letzten Spitze in Richtung VfB auf. Ich musste dabei in deiner Erzählung gerade kurz an Olli Kahn denken, der irgendwann am Ende seiner Karriere als, gegen Energie Cottbus, wenn ich mich richtig erinnere, oder bin ich mir nicht ganz sicher, schon etwas höher für die Bayern stand, dass er dann nochmal sein erstes Bundesligator erzielen sollte per Elfmeter und dann auch kläglich gescheitert ist.
Es kann nicht jeder Hans-Jörg Butt heißen.
Oh, da haben wir doch zum Abschluss nochmal einen schönen VfB Oldenburg-Bezug. Henning, es war wie immer ein Fest. Wir drücken die Daumen dem VfB am Samstag gegen den HSV 2 und hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit einem VfB-Gast wieder. Henning, bis denn. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Wir sehen uns Samstag um 18 Uhr.
Omaha Steaks makes it easy to keep great food on hand, so dinner time is simple and convenient. And right now, you can get 12 free burgers and free shipping for life when you shop at omahasteaks.com/yourplan. At Omaha Steaks, you're in control. Order once or set up recurring shipments for more savings, more convenience, and inflation-proof pricing. Visit omahasteaks.com/yourplan to get started today and get 12 free burgers and free shipping for life. Minimum purchase may apply. See site for details.